Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und wir reden heute über Neuanfänge, wenn Menschen mitten im Leben beruflich nochmal neu starten. Wir haben zwei Menschen hier im Studio, die sich getraut haben. Einen Banker, der Koch geworden ist, und eine Bundesbeamtin, die eine gut bezahlte Verbeamtung auf Lebenszeit an den Nagel gehängt hat. Und last but not least jemanden, der genau solche Menschen berät. Ich bin Sandra Pfister, schön, dass Sie dabei sind. Und wenn Sie beruflich neu angefangen haben oder darüber nachdenken, dann erzählen Sie uns doch von Ihren Erfahrungen und Plänen. 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Viele Menschen träumen davon, den alten Beruf zu kündigen und mit einer Arbeit anzufangen, die sie schon immer fasziniert hat. Ein Börsenhändler, der mit Anfang 40 beschließt, Medizin zu studieren, ein Manager, der Lehrer wird. Ja, es kommt alles vor, aber zumindest hat man das Gefühl, nicht so häufig in Deutschland. Ein Kollege von mir ist jetzt im Zweitberuf Sporttrainer geworden, ein anderer hat auf Winzer umgestellt. Die meisten Menschen aber bleiben ihrem Beruf ein Leben lang treu, auch wenn er sie nicht erfüllt. Wir haben zwei Leute zu Gast, die den Schritt gewagt haben und dafür belohnt wurden. Sebastian Traag, Sie sind Hamburger, Sie sitzen im Studio in Hamburg. Sie waren mal Banker, jetzt sind Sie Koch. Sie haben mit Anfang 30 das Ruder rumgerissen. Warum?
Ich war damals unzufrieden mit mir selber, mit dem Job, den ich gemacht habe. Ich habe dort immer von Tag zu Tag gearbeitet, von Wochenende zu Wochenende. Und es hat mich einfach nicht mehr erfüllt.
Es hört sich nach einer echten Krise an.
Ja, auf jeden Fall. Also bin auch sehr unausgelassen gewesen. Meine Frau sagte zu mir, ich war sonst ein sehr gelassener Typ. Ich wurde sehr schnell gereizt, bin schnell aus der Haut gefahren. Und da hat sie mich irgendwann angesprochen und gesagt, du, das geht so nicht, das geht so nicht weiter.
Hm. Sie waren zum damaligen Zeitpunkt schon ungefähr 10 Jahre bei der Hamburger Sparkasse. Sie haben das direkt nach dem Abi gemacht. Haben Sie daran gezweifelt, schon länger gezweifelt, dass das der richtige Job für Sie ist?
Na, ich habe damals die Ausbildung angefangen, wurde dann übernommen damals. Und da lief das auch erstmal alles soweit. Ne? Da ist man im Job drin. Ich habe dann alle paar Jahre meine Filiale gewechselt. Und nach kam so die Unzufriedenheit. Aber ich habe das halt bei vielen anderen Kollegen auch miterlebt, die dann auch gesagt haben, ja, das passt schon alles irgendwie und gibt ja Geld und mache ich einfach weiter. Und das ging bei mir halt auch erstmal eine ganze Zeit so.
Dass sie gedacht haben, oh Gott, mache ich halt in der Freizeit was Schönes, Job ist Job.
Richtig, genau.
Und es wird klar, Sie wollen das Alte nicht mehr, aber hatten Sie eine Idee, was das Neue sein könnte? Hatten Sie irgendeinen blassen Schimmer davon, dass Sie Koch werden?
Nein, bis zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nicht. Es ging einfach erstmal darum, was kann ich machen, was kann ich überhaupt unternehmen? Weil den Job, ich habe halt bei der HASPA damals auch viele Leute gefragt, in der HASPA selber irgendwie was anderes zu machen. Aber das brachte mich halt auch nicht auf den grünen Zweig. Und da hatte ich auch gar nicht die Idee, erstmal zu sagen, ich mache komplett was anderes.
Also Sie dachten erst, Sie entwickeln sich in dem Beruf weiter, den Sie haben. Irgendwie ein Nebengleis wird schon irgendwie passen. Wie kam das dann? Wie reifte in Ihnen die Idee, was denn eigentlich Ihr Weg jetzt sein könnte?
Es kam eigentlich durch meine Frau, die mich irgendwann auf die Seite von Uta Glaubitz brachte, auf berufsfindung.de.
Das ist die Frau, die wir gleich hier haben.
Richtig. Liebe Grüße schon mal.
Ja, hallo Sebastian.
Und da geht es halt rund ums Thema Berufsfindung mit vielen Fallbeispielen. Und für mich war es erstmal, ehrlich gesagt, Mumpitz. Also ein Wochenendseminar, soll da jetzt mir jemand danach sagen können, was ich werden soll. Habe mir es immer wieder angeguckt, habe mir diese Fallbeispiele durchgelesen. Und irgendwann war aber der Punkt für mich erreicht, dass ich gesagt habe, oh Mensch, da waren einige Beispiele auch von Bankern, die was anderes geworden sind. Und schlussendlich saß ich dann da mit Tränen im Gesicht, weil ich dachte, oh, das geht um mich. Das bin ich.
Und dann haben Sie ein Seminar belegt. Ein Wochenendseminar, oder?
Richtig. Ich habe mich dann angemeldet für ein Wochenendseminar. Das war hier auch in Hamburg. Frau Glaubitz ist ja in ganz Deutschland unterwegs. Aber das passt natürlich, weil ich hier in Hamburg wohne. Habe ich dieses Seminar belegt und war erstmal aufgeregt und gespannt.
Gab es so ein paar Momente, wo es bei Ihnen im Kopf dann Klick gemacht hat? Also wo Sie das Gefühl hatten, jetzt bin ich der Sache echt schon ein bisschen näher gekommen?
Ja, erstmal bin ich so ein bisschen ja, mitgeschwommen in diesem Seminar und wir waren dort zu viert. Und jeder hat so seine Geschichte erzählt. Ich war damals der Jüngste mit Anfang 30, Ende 20. Jeder hat seine Geschichte erzählt und dann ging es halt erstmal darum, was hat man in der Kindheit schon gerne gemacht, was sind Hobbys, was macht man so neben dem Beruf, was waren Kinderwünsche, so wie einige sagen, dieses Typische, ne, ich werde gerne Feuerwehrmann oder so war es bei mir damals, ich werde gerne Tierpfleger geworden. Und sowas wird da alles mit aufgegriffen in diesem Seminar und zum Schluss kommt dann nachher dann ja, die Entscheidung, okay, was kann man machen, was kann man werden.
So, Sie sind nicht Tierpfleger geworden, wie wir jetzt wissen. Also dem Kindheitstraum an sich sind Sie dann nicht gefolgt. Es gab noch eine andere Spur, die ich interessant fand, da haben wir vorher drüber geredet. Motorradfahren ist eines Ihrer Hobbys, Reptilien. Also es gab viele Stränge. Wie hat sich der rauskristallisiert, dass Sie gesagt haben, ich will kochen?
Es ging ja auch darum, realistisch zu gucken, was kann man machen. Also Motorradfahren tue ich seit 2008 sehr gerne. Damals war ich mit meiner Frau zusammen, wir hatten beide unsere Maschinen und bin halt gerne rumgefahren, aber ich war kein Schrauber. Ich war nicht einer, der sich unter das Motorrad gelegt hat oder irgendwie selber was gemacht hat. Das habe ich alles machen lassen. Tierpfleger, ich habe meine Tiere zu Hause, ja. Aber ich weiß, nach diesem Seminar sagten meine Eltern nur, oh, du machst jetzt aber bitte keinen Zooladen auf, als sie gesagt haben, dass ich mich verändern will. Und das war halt auch nicht so die Alternative. Und das Dritte, woraus sich das, was sich nachher rauskristallisiert hat, war eigentlich, dass ich immer vom Kochen gesprochen habe. Egal, ob es für Familie ist, für Freunde, auf Geburtstage, dass ich irgendwie Buffets vorbereitet habe, weil das schon immer eine Sache war, die mir Freude bereitet hat.
Und das Spannende fand ich ja, Sie haben dann Ihren alten Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben und ohne auch einen Ausbildungsplatz zu haben. Also der Leidensdruck war groß, aber Ihr Mut war auch groß.
Richtig, da hieß es, schnelle Entschlüsse zu fassen, weil das Seminar war damals Mitte September 2010 und ich musste dadurch, dass ich schon einige Jahre bei der HASPA war, musste ich halt auch Ende September kündigen, um dann im Februar einen Ausbildungsplatz anfangen zu können.
Kurz entschlossen. Wir kommen gleich wieder auf Sie zurück, aber um es ein bisschen abzubinden, haben Sie es zwischendurch bereut?
Nein, niemals. Niemals.
Erzählen Sie uns noch, wo Sie arbeiten, wie Ihr Kochalltag so aussieht. Man stellt sich das ja mal vor, Sie sind den halben Abend unterwegs, Sie opfern quasi Ihren Tag. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Wie fühlt sich das für Sie an?
Es ist natürlich körperlich anstrengend. Ich arbeite zurzeit hier in Hamburg in einer Edeka-Filiale, Edeka Volker Klein, und bin dort der Produktionskoch, der stellvertretende Küchenchef. Und habe dort sehr familienfreundliche Arbeitszeiten. Ich fange morgens um 6 an, bin dadurch dann mittags um 2, nachmittags 3 fertig und kann mich dann halt auch um meine Kinder kümmern. Das heißt, die dann von der Kita abholen. Und es ist sehr vielseitig, der Job. Ich koche dort einmal fürs Bistro. Wir haben da ein Bistro, noch mit einer anderen Filiale zusammen. Und wir kochen aber auch an 3 Tagen in der Woche abends noch à la carte. Das heißt, man kann dort in den Edeka-Markt reingehen und sich entweder direkt aus der Theke aussuchen oder wir haben halt auch eine kleine Karte.
Wie viele dumme Kommentare haben Sie sich anhören müssen? Wie viele Sprüche haben Sie sich anhören müssen von Leuten, die verständnislos waren? Oder war es bei Ihnen anders, dass alle gesagt haben, super, schön, dass du deinem Traum folgst?
Es war gespalten. Ich sag mal, aus dem Bereich von Freunde und Familie war eigentlich fast ausschließlich positive Resonanz darauf. Wie meine Eltern, wo ich nicht wusste, was werden meine Eltern sagen, die haben zum Beispiel gesagt, Mensch, wir unterstützen dich in allem, finden wir toll. Wie gesagt, abgesehen von von dem Kommentar, mach jetzt aber keinen Zooladen auf. Aber ansonsten stand die da vollkommen hinter mir. Sämtliche andere Freunde von mir haben gesagt, das ist sehr mutig von mir, finden wir toll, was du machst. Es gab auch einige, die gesagt haben, oh Mensch, wie bist du dazu gekommen? Würde ich mich nicht trauen, auch Leute, die selber unzufrieden sind. Und was ich aber auf der anderen Seite sehr stark gemerkt habe, natürlich die Köche, also das heißt in der Ausbildung, hat der Großteil der Köche mit dem Kopf geschüttelt, weil das halt welche waren, die schon seit Jahren in dem Job arbeiten. Die sagen, bist du des Wahnsinns, du kannst doch jetzt nicht deinen Job wechseln, hast ein gutes Gehalt, hast tollen Urlaub und alles Mögliche und das gibst jetzt auf für lange Arbeitszeiten, viel weniger Geld. wenig Freizeit und wenig Zeit für Familie. Also da, egal in welchem Laden ich nachher gearbeitet habe, sei es in der Ausbildung im Lust Jakob oder halt auch in späteren Restaurants, wo ich gearbeitet habe, da war immer nur, wie, was, ist denn ernst?
Aber trotzdem haben Sie es ja nicht bereut, wie Sie gerade gesagt haben.
Nein.
Wir reden gleich nochmal weiter. Wir lassen Kerstin Stromberg-Malmann noch zu Wort kommen. Die war auch sehr mutig. Zum anderen, sie war mutig, zum anderen bringen wir ihr sehr viel Wertschätzung entgegen, denn sie verbringt eine Stunde ihres Geburtstages heute bei uns. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Schönes Geburtstagsgeschenk.
Okay. Frau Stromberg-Malmann, Sie waren Bundesbeamtin und zwar eine ganz gut dotierte, A15, solides, gutes Gehalt, Verbeamtung auf Lebenszeit, Sicherheit, zwei kleine Kinder, viele träumen davon. Niemand oder wenige würden sagen, okay, ich verlasse diesen Job. Sie haben dann gekündigt, Sie haben das aufgegeben.
Korrekt.
Wie kann man so einen sicheren Job wegschmeißen, in Anführungszeichen?
Na gut, wegschmeißen würde ich natürlich nicht sagen und es war auf jeden Fall ein Prozess. Ich bin voll, ich sag mal, intrinsischer Motivation ins Ministerium gegangen. Ich wollte richtig für die Gesellschaft was bewegen, was verändern. Und ich habe dann gemerkt, ich weiß nicht, ob das alles so hundertprozentig passt. Also da war auch diese latente Unzufriedenheit, mal mehr, mal weniger. Und dann habe ich mich coachen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass ich gerne diskutiere, dass man in meiner Umgebung gerne diskutiert. Und dann habe ich ein Diskussionsforum gemacht, bin Moderatorin geworden und habe mir das sozusagen nebenberuflich aufgebaut, also neben meiner Ministeriumslaufbahn. Und ja, dann war für mich irgendwann mal der Punkt, was willst du wirklich? Ja, also willst du eben im Beamtenverhältnis bleiben? Da gab es damals das Thema Bonn-Berlin, was schwierig war. Oder wagst du den Schritt? Genau, ich war in Bonn. Die Musik spielte in Berlin. Die Moderation hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Es ist größer geworden. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, da gehst du raus. Und gibst diesen sicheren Job auf, ja.
Es hört sich nach einem großen Schritt an. Man hört aber auch raus, es gab so eine Übergangsphase, ja, wo Sie ja schon mal testen konnten.
Ja.
Wie gut bin ich darin? Läuft das Ganze und wie fühlt es sich an?
Ja, absolut. Und das hat mir natürlich auch Mut gemacht, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Ja, also ich musste ja damals immer meinen Chef fragen, Mensch, darf ich jetzt noch diese Moderation machen? Ich muss mir das genehmigen lassen. Und ich dachte immer, oh, du kannst jetzt nicht schon wieder zu deinem Chef hingehen. Aber irgendwas hat mich getrieben, dass ich diese Moderation doch noch gerne machen wollte. Also dieser Spaß war es einfach. Und was für mich auch damals wichtig war, Leute haben mich moderieren sehen und haben dann gesagt, ich glaube, du bleibst nicht mehr lange im Ministerium. Und dann dachte ich so, ups, das war, also in dieser Entscheidung sind solche Kommentare, die von außen kamen, ja, die, ja, habe ich mir nochmal vor Augen gehalten und die hatten auch irgendwie eine Bedeutung und haben mich da auch ermutigt.
Hm. Ab irgendeinem Punkt kommt ja dann die Überlegung, kriege ich das Geld rein? Kriege ich das Äquivalent dessen rein, was ich jetzt verdiene, oder komme ich auch mit weniger zurecht oder kann es so gut laufen, dass es eventuell mehr wird? Welche Überlegungen sind da in Ihrem Kopf?
Naja, ich sag mal, als Beamtin tatsächlich habe ich viel über das Thema Pension nachgedacht. Oh Gott. Und habe mir das dann ausgerechnet und das war echt ein Batzen. Also das war richtig eine Entscheidung. Ich konnte einen Teil meiner Beamtenpension mitnehmen. 500 € werde ich da irgendwann damals bekommen. Wäre ich geblieben, wären es 2500 gewesen. Also das ist richtig ein Unterschied. Aber ich hatte irgendwann für mich klar, dass dieses Finanzielle nicht alles ist, sondern dass es halt mein Lebensglück ist. Ich arbeite total gern und ich wollte einfach was machen, wo ich richtig hinterstehe, was mein Herz erfüllt. Das Thema Erfüllen ist schon mehrfach gefallen und das war für mich letztendlich dann das Entscheidende und das Wichtigere auch.
Wir haben gestern drüber gesprochen. Mir ist echt im Ohr geblieben, dass Sie gesagt haben, und ich hatte durchgerechnet, kann ich das Haus halten? Und wenn ich das Haus nicht hätte halten können, dann wäre es halt weg gewesen.
Genau. Also ich glaube, man braucht für so einen Schritt, oder ich habe viel inneres Commitment natürlich auch mit reingebracht. Und tatsächlich weiß ich, dass ich gedacht habe, okay, wie weit gehst du? Denn ich wusste nicht, ich hatte keinen Businessplan. Ich hatte ehrlich gesagt noch nicht mal einen Auftrag, als ich gekündigt habe. Aber im Notfall wäre ich bereit gewesen, auch das Haus aufzugeben und mir was Kleineres zu suchen. Also das innere Commitment, das war ab einem bestimmten Punkt. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Prozess bis dahin. Ja?
Wie lange hat der gedauert, der Prozess?
Naja, letztendlich Jahre. Also 2011 hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich aus dem Ministerium rausgehe. Ja, da hatte ich noch nicht so ein gutes Gefühl, ich hatte noch nicht so das Netzwerk und 2015 bin ich gegangen. Also es war wirklich, wirklich ein langer Prozess. Mhm. Mhm. Genau, mehrere Jahre.
Ja, Also man kann nicht sagen, dass das irgendwie wahnsinnig leichtsinnig gewesen wäre. Wie waren denn bei Ihnen die Reaktionen?
Ja, natürlich auch.
Haare raufen?
Ja, ein bisschen schon. Die Leute sind erstmal immer ein bisschen still geworden, wenn ich das gesagt habe. Aber genau wie bei Herrn Draak, ja, natürlich auch viele, die mich unterstützt haben, die auch einfach gesehen haben, Mensch, der Kerstin, der macht das total Spaß, wenn die da auf der Bühne ist. Auch Freunde haben mich gesehen in der Moderation, ja. Und die haben gesagt, mach das. Mein jetziger Mann, der hat mich total unterstützt und gesagt, klar, schaffst du das. Ich gebe zu, eines meiner schwierigsten Gespräche war sicherlich das mit meinen Eltern. Und das verstehe ich auch. Mein Gott, die Tochter gibt ein sicheres Beamtenverhältnis auf, ja, und will jetzt plötzlich moderieren. Also das war sicherlich eine besondere Herausforderung, aber sie haben mich jetzt neulich nochmal bei einer Moderation gesehen und sind jetzt auch mächtig stolz und sehen, dass ich damit einfach glücklich bin.
Gab es irgendwelche komischen Momente zwischendurch, wo Sie gedacht haben, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, oder ich bin nicht mehr ganz sicher?
Also ich hatte immer eine unterschwellige Sicherheit, dass es richtig ist. Aber ich gebe zu, ich hatte auch harte Zeiten. Ja, also ich sag mal so, plötzlich kein Team mehr, keine Kollegen mehr, ja, plötzlich richtig auf mich allein gestellt zu sein. Ich habe jetzt eine Assistentin, ja, aber das ist was ganz anderes, als täglich zu den Kollegen zu gehen, sich auszutauschen. Und ja, natürlich hatte ich auch finanzielle Sorgen und Nöte mal, ja. Da habe ich gedacht, ach Mensch, super, den Auftrag hast du abgearbeitet. Ich sag mal salopp gesprochen, nächste Woche ist das Geld da. Das Geld war nicht da, ja, und da musste ich mir tatsächlich was überlegen. Und das waren auch Dinge, die konnte ich vorher gar nicht absehen. Ja, und wahrscheinlich hatte ich teilweise so ein Ding, so dass ich dachte, ein bisschen verrückt ist es schon irgendwie, so ein Hauch von Selbstzweifel, aber unten drunter war immer das Ding, dass ich gesagt habe, du machst einfach weiter, just go. Und ja, jetzt wird es ja auch nochmal zunehmend erfolgreicher, ich bin nochmal mehr, komme dahin, wo ich tatsächlich hin will, also es zahlt sich aus, das Durchhalten zahlt sich aus und das kann ich auch nur allen mitgeben, die überlegen, so einen Schritt zu gehen.
Und wenn es sich vielleicht nicht auszahlt, dann muss man vielleicht dann auch Konsequenzen ziehen. Es wird nicht in jedem Fall optimal laufen, aber ja.
Es wird nicht in jedem Fall optimal laufen, aber ich glaube, so oder so gewinnt man was für sich. Also ich weiß, damals habe ich dann auch gedacht, ich war ja 40, ja, oder kurz vor 40, bevor ich rausgegangen bin. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn du 60 wirst, du willst dich nicht fragen, ob du es hättest machen sollen. Ja, nein, geh, just do it, try. Ja, also wirklich auch diesen Mut zu haben und das war letztendlich wichtig und entscheidend. Mhm. Und aber die Unterstützer von draußen, die sind wichtig.
Mhm. Die einem auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter so.
Genau.
Jetzt war in Ihrem Fall keine neue Ausbildung oder Studium oder irgendwas nötig, aber Weiterbildung.
Absolut.
Wie viel Energie ist da reingeflossen oder wie viel Geld auch?
Naja, also ich habe am Anfang mit kleinen Weiterbildungen angefangen. Das waren so Wochenendseminare zum Thema Podiumsdiskussion. Ja, also das waren, ja, sagen wir mal 500 bis 1000 Euro, also nicht so viel. Und damit konnte ich dann auch wirklich schon, ich sag mal, Geld generieren. Jetzt, wo ich natürlich hauptberuflich davon lebe, ist es mehr. Ich mache ein Stimm- und Sprechtraining. Ja, ich gucke, dass die Gestik nochmal besser wird. Also ich sag mal so, ja, ich kann das jetzt nicht überschlägig, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber klar, je professioneller man werden möchte, glaube ich, je sinnvoller ist es, auch nochmal rein zu investieren. Aber bisher hat die Erfahrung gezeigt, auch das Geld kommt wieder rein.
Kerstin Stromberg-Meimann, auch wir reden gleich noch weiter. Uta Glaubitz, Sie sind selbstständige Berufsberaterin, Sie haben und Philosophin, Sie haben Herrn Draak, den wir eingangs gehört haben, auch beraten. Wenn Sie nochmal neu anfangen müssten oder dürften, was würden Sie denn machen?
Ja, also am Anfang meiner Laufbahn habe ich mich ja so beschäftigt mit solchen Verfahren und da gab es auch einen Test und den habe ich gemacht und kriegte also auch ein ganz interessantes Ergebnis, nämlich Pastorin. Ah. Nun muss man sagen, da ich Katholikin bin, hätte ich da noch zur Geschlechtsumwandlung gemusst. Ich glaube, so weit ist die katholische Kirche noch nicht. Insofern ist das eine schöne Inspiration. Und an manchen Stellen denke ich, es ist gar nicht so weit weg von meinem Beruf. Natürlich sozusagen das Spirituelle, die Kirche, das ist was anderes. Aber das Sprechen mit dem Menschen darüber, was willst du eigentlich machen mit deinem Leben? Nicht auf einer oberflächlichen Art und Weise. Ich möchte in Hawaii einen Ironman laufen oder ich möchte mal einen Hund, sondern was willst du mit deinem Leben machen? Willst du Konditor sein oder Grundschullehrer? Das ist nicht so weit weg von der alltäglichen Arbeit, die vielleicht ein Pastor macht.
Sie stellen Fragen, versuchen dem Menschen bei seiner Selbsteinschätzung zu helfen. Vielleicht stellen Sie ein paar Fragen, die der oder diejenige sich noch nie gestellt hat. Geben Sie uns mal so ein Beispiel, wie Sie ein Gefühl dafür kriegen, was da für ein Mensch vor Ihnen sitzt, um auch zu wissen, macht er sich vielleicht Illusionen? Da werden ja Menschen kommen, die haben schon eine fixe Idee, da werden welche kommen, die sind völlig blank. Wie versuchen Sie, sich daran zu tasten?
Also zunächst mal muss man ja gucken, mit wem hat man es zu tun und wie ist der überhaupt dahin gelangt. Und man versucht so ein bisschen rauszubekommen, nehmen wir mal an, der ist ja jetzt Banker. Nehmen wir mal an, er hat es vielleicht nur gemacht, weil sein Vater auch Banker ist. Oder er hat es gemacht, weil die Familie einen Aufstiegswunsch hatte. Oder er macht es, weil er Mamas Lieblingskind ist. Dass man so ein bisschen versucht, sich in einen Fall reinzutasten und zu verstehen, was ist das für ein Mensch? Was ist dessen Motivation? Auch natürlich, was ist dessen Selbstbewusstsein? Es gibt Leute, die haben großes Selbstbewusstsein, die brauchen vielleicht eine Idee und laufen damit los. Es gibt Leute, die sind gar nicht so. Und dann, da auch das hat Folgen für die Berufswahl. Es gibt Berufe, für die braucht man eben dieses Selbstbewusstsein und die breiten Schultern, die auch sowas tragen können. Vielleicht wie die Frau Stolberg das vorhin gesagt hat, dass man sagt, ich habe die Kraft. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die haben die Kraft nicht. Und für die ist es vielleicht wirklich besser, Grundschullehrer zu werden. Weil dann haben sie eine Struktur, durch die sie durchgehen und müssen es nicht so viel mit eigener Kraft machen. Also es fängt immer damit an, dass man versucht zu verstehen, wen habe ich hier vor mir? Und das muss derjenige auch selber erstmal verstehen. Was ist eigentlich mit mir los? Und wie bin ich hier hingekommen? Und was bedeutet das für meine zukünftigen Pläne?
Das hört sich aber an, als würde es enorm viel Zeit brauchen. Ist ja schon so eine kleine Psychotherapie fast. Wie viel Zeit brauchen Sie? Wie viel geben Sie den Leuten?
Also ich sage immer, ich setze mich hin und ich stehe erst dann wieder auf, wenn wir einen Plan haben. Und da gibt es Leute, die sind einfach fix im Kopf und entscheidungsfreudig. Und da hat man nach 3 Stunden schon ein vernünftiges Ergebnis. Aber ich gucke nicht auf die Uhr und ich habe auch an dem Tag keinen weiteren Termin mehr. Ich sitze notfalls da auch 6 Stunden und denke nach. Aber nach 6 Stunden sage ich auch, das wird jetzt nicht besser, wenn wir noch 6 Stunden nachdenken. Wir haben jetzt so viel überlegt. Lassen Sie mich mal einen Vorschlag machen. Und dann sage ich oft, ich glaube, das ist die beste Idee. Das ist auch eine gute Idee. Diese Ideen würde ich sein lassen. Also ich gebe eine gewisse Struktur vor. Aber die Entscheidung, die muss natürlich immer jeder selber fällen. Ich glaube, die Moderatorin hat es eben schon sehr gut gesagt. Man selbst braucht, der Ursprung dieser Motivation, der muss in einem selbst sein. Das hilft gar nichts, wenn die Berufsberaterin sagt, Frau Schmitz, der und der Beruf wäre doch toll. Das bringt gar nichts. Ne? Man kann schon mal sagen, pass auf, lass die Idee mal beiseite, guck mal lieber in die Richtung. Aber die Entscheidung muss natürlich immer von demjenigen selbst ausgehen.
Aber der gegenüber sitzt, braucht ja auch ein ehrliches Korrektiv. Also wenn ich jemand bin, der denkt, boah, ich brauche mehr Bühne, ich muss mehr nach außen gehen, bin aber ein schüchterner und zurückhaltender Typ, dann müssen Sie auch der ehrliche Spiegel sein, den Sie demjenigen vorhalten und sagen, ich würde sagen, nein. Also das,
ein oder? Typischer Dialog ist, dass ich irgendwann zu jemandem sage, ich glaube nicht, dass diese Idee eine Zukunft hat. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand kommt mit 40 und will Schauspieler werden. So, und dann guckt er mich an und sagt, also dafür habe ich Sie jetzt nicht bezahlt. Dann sage ich, doch, genau dafür haben Sie mich bezahlt, Ihnen auch zu sagen, wenn ich was für aussichtslos halte, vollkommene Fehleinschätzung von, wie funktioniert so eine Karriere, wie funktioniert so ein Beruf, auch das gehört dazu.
Frau Stromberg-Malmann, Sie wollten was dazu sagen.
Ja, das kann ich einerseits teilen. Ich würde das aber auch mit einer gewissen Vorsicht bewerten wollen, wenn sowas von außen kommt. Also ich kann Ihnen sagen, was mir passiert ist. Ich habe mich damals bei NUK beworben, Neues Unternehmertum Köln, ja, und kam da mit meiner Idee um die Ecke. Ich möchte jetzt also Moderatorin werden und ich möchte davon leben, ja. Und da war einer, der hat schon ein paar Mal pro bono, also kostenlos moderiert und hat gesagt, Frau Stromberg-Malmann, das wird nicht funktionieren. Und ich bin froh, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt innerlich schon so gesettelt war, dass ich kein Pfifferling darauf gegeben habe. Ja, also von daher würde ich das auch teilweise mit Vorsicht genießen. Und ich habe ein tolles Zitat dazu gefunden, das werde ich gerne mal vorlesen. Das ist nämlich von Goethe, das habe ich, bin ich neulich drüber gestolpert. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen. Ja, das heißt, ich glaube schon, dass wir tief in uns wissen, was wir können, was wir wollen. Die Träume, das sind wie gesagt auch ein Teil unserer Fähigkeiten und da sollen wir dran glauben und dann wird das auch was. Also ich sag mal so, mein Sohn, der will jetzt Tennisspieler werden mit 10, der will in die Weltrangliste und ich unterstütze ihn da drin, dass der das schafft.
Ich würde vielleicht ergänzend gern dazu sagen, ich habe ja so einen Beruf wie der Bundestrainer. Alle denken, ach, das weiß ich besser. Alle denken, sie wissen es, sie können es. Da kann ich nur tief durchatmen und sagen, manchmal stimmt das eben nicht. Ne? Manchmal braucht man wirklich sehr viel Erfahrung, um das einzuschätzen, die möglicherweise ihr
nicht hatte.
Nicht hatte.
Absolut.
Und ich hätte auch, also ohne, dass ich den Fall jetzt in irgendeiner Form näher kenne. Aber es gibt andere Leute, die vielleicht mit ähnlichen Worten wie sie gekommen wären. Und da hätte ich auch tatsächlich gesagt, das lässt du sein. Mhm. Weil ich gesehen hätte, da reicht das Selbstbewusstsein nicht, da reicht die Power nicht. Es gibt auch Leute, die sind per se, sagen wir mal, ein bisschen passiv veranlagt. Mhm. Und denen würde ich von solchen Dingen auch abraten. Mhm. Bei anderen Leuten wiederum, dafür braucht man eben einfach auch ganz viel Erfahrung und Einschätzung. So, wenn man sagt, okay, tief durchatmen, da hast du dir mal was vorgenommen. Lass mich mal, ich hätte wahrscheinlich als erstes gesagt, lass mal mehr hören.
Okay. Ne?
Und dann hätte ich einfach mal so gehört, was hast du gemacht? Und ich hätte mir angehört, in welcher Melodie kommt das rüber? Mhm. Und an der Melodie, an der Art, wie Leute reden, kann man schon sehr viel sehen. Mhm. Und wenn man sieht, da gibt es diese Entscheidung, diese Dedication, auch dieses ich werde alles dafür geben, dass es klappt, dann kann man sich sehr viel zutrauen. Es gibt aber Leute, die sind in ihrer charakterlichen Struktur so nicht und für die muss man über andere Wege nachdenken.
Uta Klaubitz, freie Berufsberaterin. Wir reden gleich weiter darüber, wie das mit beruflichen Neuanfängen funktionieren kann, wie man mitten im Leben nochmal umsatteln kann. Es ging um Träume gerade, wie beharrlich man sie verfolgen sollte. Wir sollten auch über Geld reden, was eine Rolle spielt und was man als Rückhalt braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Und wenn Sie Ihre Erfahrung gemacht haben mit Neuanfängen, dann rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch mailen an campus@deutschlandfunk.de. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir reden über den beruflichen Neustart. Und Frau Kastner, Sie haben angerufen, Sie haben auch einen Neustart hingelegt. Erzählen Sie mal.
Also das ist ein bisschen ungewöhnlicher Berufsweg gewesen. Ich habe aufgrund dessen, dass ich 5 Kinder habe, relativ spät angefangen mit dem Schuldienst als Sonderpädagogin. Das Studium hatte ich vor der Geburt der Kinder. Das erste Staatsexamen habe dann mit 4 Kindern das Referendariat gemacht und dann wurde noch ein 5. Kind geboren. So, und ich bin dann, als das 5. 4 Jahre alt war, in den Schuldienst eingestiegen und habe dort mit sehr viel Engagement und Freude gearbeitet. Also der Beruf war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich habe dann relativ bald noch eine verhaltenstherapeutische Ausbildung angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dem Potenzial, was ich da an Fähigkeiten hatte, nicht ausreichend weitergekommen bin im Umgang mit den Kindern und habe dann dies über die Jahre immer weitergeführt, dann nachher auch die Möglichkeit bekommen, sehr viel in der schulischen Erziehungshilfeberatung zu arbeiten und habe dort viel mit Familien gearbeitet und viel Netzwerkarbeit gemacht. So, das war alles toll. Ich hätte das auch gerne so weitergemacht. Die Bedingungen im Schuldienst haben sich dann so verändert, dass ich immer mehr merkte, so, ich bin unzufrieden, ich kann nicht mehr diese Selbstwirksamkeit erreichen, die ich vorher hatte. Die Freude hat mich da ein Stück verlassen und dann habe ich überlegt, was kann ich alternativ machen und bin dann eben nach einigen Informationsveranstaltungen verschiedener Art auf die Idee gekommen, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen und auch noch den Säuglings- und Kleinkindbereich dazu zu nehmen. Und
jetzt sind Sie selbstständig.
Ja, ich bin dann also erstmal nebenberuflich tätig gewesen und habe dann aber auch gemerkt, dass mich das irgendwie mehr oder weniger so auseinandergerissen hat, dass ich nichts davon, weder den Schuldienst noch die Arbeit in der Praxis so richtig zufriedenstellend für mich machen konnte und habe dann entschieden, tatsächlich komplett aus dem Schuldienst auszusteigen. Da ich ja schon etwas älter war, mit 54 habe ich meinen Beamtenstatus gekündigt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte gerne die Freiheit haben. Und da haben mich dann doch schon einige für verrückt erklärt, ist vielleicht übertrieben, aber viele sehr erstaunt angeguckt. Einige sagten, das sei sehr mutig, weil es eben auch mit deutlichen finanziellen Einbußen auch auf Länge gesehen verbunden war. Aber ich habe das dann am Ende gemacht und bin Ende 2017 komplett ausgestiegen. Und mache seitdem die Praxis, bin dann noch nach wie vor im Aufbau, aber es macht mir unglaublich viel Freude und ich habe nicht eine Sekunde diesen Schritt bereut.
Wie ist es finanziell? Das hört sich toll an. Haben Sie finanziell bereut, Einbußen zu haben?
Nein, also ich habe das große Glück, dass unsere Kinder inzwischen alle erwachsen sind und ihren Weg gehen. Und diese Freiheit habe ich in Absprache mit meinem Mann genutzt, um einfach zu sagen, wir kommen mit relativ wenig aus. Mein Mann hat eine feste Anstellung. Das ist jetzt nicht, er ist nicht der Großverdiener, aber er verdient ausreichend. Und ich habe gesagt, dieses Risiko gehen wir einfach ein. Und inzwischen ist es so, dass ich nicht nur meine Rente und Krankenversicherung zahlen kann, sondern eben auch ein gewisser Gewinn dabei rauskommt. Und das ist noch, wie gesagt, im Aufbau. Entscheidend ist für mich aber die Freude, die ich habe, einfach in der Arbeit. Ich arbeite sehr viel eben mit Familien und wiegt für mich all das andere auf und ich würde es jedes Mal wieder so machen.
Danke, Frau Kastner. Es freut uns sehr, dass Sie so viel Freude mit Ihrer Entscheidung haben. Das war ein sehr überzeugendes Statement, den Sprung zu wagen. Vielen Dank Ihnen.
Gerne.
Herr Wegmüller, Sie waren auch Beamter. Es scheint eine Menge unzufriedener Beamter zu geben, die raus waren. Sie haben auch komplett die Profession gewechselt. Was machen Sie jetzt?
Können Sie mich ganz gut hören? So?
Ja, kann ich.
Ja, schönen guten Tag. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich bin quasi aus der Schule in den Bereich Zeitbeamter gegangen und hätte dann natürlich die Möglichkeit gehabt, nach 8 Jahren auch wieder in den öffentlichen Dienst zu gehen, was für mich schon, ich war noch 22, 23, da war für mich diese Aussicht so erschreckend. Ich wusste, ich muss irgendwas anderes machen. Ich habe mich fürs Handwerk entschieden. Also mit Händchen und Kopf tätig sein war für mich immer ja das Schönste. Und was ich damit sagen will, das Thema ist ja wahnsinnig komplex, wenn man darüber nachdenkt. Was ich sagen möchte, man sollte sich es immer wieder gönnen, sich neu zu orientieren. Ich weiß, es gibt viele Zwänge, Familie und so weiter und so weiter, aber wir haben eben nur dieses eine Leben, das muss man vollstopfen mit Erlebnissen. Und das kann nicht nur irgendein stupider Beruf sein. Und in meinem Alter kann ich schon sagen, ich beobachte meine Umgebung. Ich weiß, wie unheimlich viele Menschen unzufrieden in ihrem Beruf sind, den sie irgendwann mal gelernt haben. Die kommen nicht raus und ich kann mit diesen Menschen auch gar nicht so umgehen und mich unterhalten. Da fehlt irgendwas. Da fehlt das Abenteuerliche. Ich habe es mir gegönnt, in so viele Bereiche einzutauchen. Bin natürlich dem Handwerk immer treu geblieben. Ne? Aber auch da kann man sich in viele Bereiche einarbeiten.
Herr Wegmüller, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Auch das ein sehr positives Statement. Und Frau Stromberg nickt die ganze Zeit schon. Ja. Ich glaube, unterstützend.
Absolut. Ja, lieber Herr Wegmüller, also da kann ich Ihnen nur zustimmen, was Sie sagen, dass man sich das gönnen soll. Es kommt einfach mehr Lebensfreude. Bei mir ist mehr Lebensfreude wiedergekommen durch den neuen Beruf. Und das ist nicht nur für mich gut, das ist für meine ganze Familie gut. Ja? Ich habe meine Kids, meine beiden Kinder, den Yannick und den Lasse, ich habe gefragt, Mensch, mal, wie ist es denn jetzt für euch? Ich bin bundesweit tätig, ich reise viel, ja. Wie ist es denn jetzt für euch, wo die Mama, ich sag mal, selbstständig ist, beziehungsweise jetzt eben auch Geschäftsführerin der neu gegründeten GmbH? Und meine Jungs sagen, wir merken das, dass du zufriedener bist, ja. Du bist entspannter und natürlich ist das auch für meine beiden Jungs gut, dass sie eine ausgeglichene und eine zufriedene Mama haben. Also worauf ich hinaus will ist, das ist nicht nur egoistisch, wenn wir nach uns gucken und sehen, wo sind wir zufrieden, sondern ich bin davon überzeugt, dass es eben auch fürs Umfeld gut ist. Und deswegen möchte ich auch insbesondere die Frau, ich möchte alle Menschen ermutigen, so einen Schritt zu gehen, wo sie wirklich ihrem Herz auch folgen können in ihrem Beruf. Und ganz besonders möchte ich auch die Frauen ermutigen, weil ich es doch ein bisschen so wahrnehme, dass wir über Familie und zu gucken, dass es allen gut geht, dass wir uns da manchmal so ein bisschen vergessen. Und liebe Frauen, traut es euch, geht euren Träumen nach und macht das, wozu ihr Lust habt. Es ist für die ganze Family gut.
Ich kann Frau Stromberg da nur unterstützen. Also erstmal haben wir ja die Verantwortung für uns selbst. Und wir werden zu besseren Menschen nicht, indem wir aushalten irgendwas Schlimmes, was uns nicht weiterbringt, was uns nicht inspiriert, was uns nicht was abfordert, sondern was uns einfach nur langweilt. Wir werden auch keine bessere Partnerin, wenn wir frustriert sind. Wir werden keine besseren Mütter und keine besseren Väter. Das heißt nicht, dass man einfach blind drauf losläuft und irgendwas macht. Ja? Eine Berufsentscheidung ist eine komplexe Angelegenheit, die hineinstrahlt in viele andere Bereiche. Das ist Familie, das ist Wohnort. Das ist aber auch, wie soll man mal sagen, das eigene Leben zu steuern. Im Grunde ist das das Hauptinstrument, unser Leben zu steuern. Zu sagen, will ich lieber Schornsteinfeger werden oder Staatsanwältin oder Kostümbildnerin. Das ist der Weg, unser Leben zu steuern. Eigentlich die wichtigste Frage natürlich neben der Familienfrage noch.
Aber es ist schon auch wichtig, dass das Umfeld das Ganze mitträgt. Ich kann mir vorstellen, dass solche Veränderungen manchmal auch riesige Clashes auslösen.
Ich glaube, seinen Beruf kann man sich aussuchen, sein Umfeld nicht immer. Das hat die Frau Stromberg ja schon gesagt. Ihre Eltern, die haben ganz schön geschluckt. Und das gehört auch ein bisschen dazu. Denn seinen Beruf zu wechseln im Erwachsenenleben, egal ob mit 30, mit 40, mit 50, ist ja eine extrem anti-mainstreamige Angelegenheit. Und dass da nicht alle Hurra brüllen, ist völlig normal. Und, das hat Sebastian ganz am Anfang gesagt, am meisten motzen die Leute, die selbst unzufrieden sind, weil sie sich doch ihr Leben zurechtgelegt haben. Das geht eben nicht anders. Und wenn jetzt einer hinkommt und sagt, geht doch, dann ärgern die sich. Ja, ne? Also insofern würde ich sagen, wenn man das Umfeld hat, was einen unterstützt, ist es gut. Und wenn man es nicht hat, dann muss man es alleine machen.
Sie sagten gerade so schön, man 30, 40, 50, 60, wann auch immer man umsteigt. Wir lassen mal Elisabeth Bär zu Wort kommen. Frau Bär, Sie sind 69, Sie sind mehrfach umgestiegen. Und wenn ich das richtig sehe, ist auch häufig gut gelaufen. Aber wie wird es, je älter man wird? Sie haben damit Erfahrung gemacht.
Ja, das stimmt. Ich habe früh angefangen, eigentlich als Kind. Ich wollte immer Pilotin werden. Das ging natürlich überhaupt nicht. Ich hatte kein Elternhaus, wo dann Flugzeug vorhanden war. Ich wollte sehr gerne Flugzeugmechanikerin werden. Nein, ging auch nicht. Ich wollte Abitur machen. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich VWL, Volkswirtschaft studiert. War nicht so mein Ding. In 68er Jahren hatte ich andere Ideen im Kopf. Dann bin ich Berufsschullehrerin geworden und dann bin ich vor der Verbeamtung ausgebüxt. Habe mir dann eine Kfz-Lehrstelle gesucht, was schwer genug war, aber es hat gut geklappt letztlich. Ich habe es dann dort in dem Beruf zur Meisterin gebracht, habe auch als Meisterin gearbeitet, bin dann wieder umgestiegen, habe gesagt, nee, also ich muss noch mal ganz andere Perspektiven haben, bin in die Entwicklungshilfe, also was heute Entwicklungszusammenarbeit ist, gegangen, war auch viel im Ausland tätig, bin dann auch viel gereist, zusammen mit meinem damaligen Lebensgefährten und jetzt meinem Ehemann. Habe da auch zwischendurch gearbeitet, bin dann noch mal später umgestiegen in Organisationsentwicklung und Beraterin in organisatorischen Veränderungen. So, und das war alles total spannend. Ich habe das Leben total genossen und ich kann da auch gut anknüpfen an das, was Sie vorher gesagt haben, das eigene Leben steuern. Ich hatte das Gefühl, ich kann das steuern und ich bin immer auf die Füße gefallen. Und das Umfeld hat es nicht immer mitgetragen, aber das war nur auch nicht weiter wild. Es hat mich eigentlich eher noch angespornt. Nun bin ich in meiner letzten Position in Rente gegangen vor 2,5 Jahren und dachte, okay, ich kann auch nochmal mir was Neues überlegen. habe dann unterschiedliche Sachen mir angeguckt, habe mich auch beworben, also als Chefin, Ehrenamt. Da ist aber die Altersgrenze 69. Dann habe ich nochmal Journalismus mich da versucht, in die Ecke zu bewegen. Und habe aber insgesamt bemerkt, es wird mit zunehmendem Alter zunehmend schwieriger.
Lassen wir das, ja? Frau Bär, ich würde es gerne noch weiterspielen an Frau Glaubitz, weil mich auch interessiert, gibt es diese Altersgrenze, gibt es irgendwas Magisches oder eine ungeschriebene Altersgrenze? Wir haben im Bereich von Bewerbungen oft diese Altersgrenze von 40, vielleicht verschiebt sie sich Richtung 50. Was sind Ihre Erfahrungen, Frau Glaubitz? Frau Bär beschreibt das, es gibt da eine Grenze, es wird immer schwerer. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Das kommt auf den Beruf an, den man anstrebt. Also man sagt, Schauspieler so Pi mal Daumen bis 25, wenn jetzt einer 26 ist, dann ist es nicht so schlimm. Früher sagte man Polizist bis 30, inzwischen geht die Bundespolizei bis 40. Es gibt natürlich Verbeamtungsgrenzen, die sind aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das betrifft zum Beispiel die Forstwirte. Da hat Hessen und Berlin haben 50, aber Niedersachsen hat 40. Das ist die offizielle Struktur. Also man kann sich nicht anmelden, ich kann zu jedem Zeitpunkt alles machen. Ne? Sondern die Welt gibt mir eine bestimmte Struktur vor. Das ist die äußere Welt. Es gibt aber auch eine innere Welt. Und da gibt es Leute, die mich mit großen Augen anschauen und sagen, das große Problem ist, ich bin schon 27. Und da muss man sagen, das ist vielleicht die schwierigere Struktur, die in den Leuten drin ist und die Grenzen, die sie sich selber setzen und die Angst, die sie haben vor Grenzen, die aber eigentlich nur imaginiert sind. Dennoch muss man bei jedem Berufswechsel auch Sachen überdenken, wie, ich habe eben gesagt, Selbstbewusstsein, Familienplanung. Ne? Es gibt Berufe, die sind sehr familienfreundlich, es gibt Berufe, die sind gar nicht familienfreundlich, aber auch die Altersfrage.
Wir haben eine Menge Hörermeldungen, eine Menge Wortmeldungen. Ich werfe hier gerade nochmal ein, weil Sie sagen, es gibt mehr imaginierte als objektive Grenzen. Marc Hauschild schreibt uns, er sagt, er hat seinen Job als Lehrer an den Nagel gehängt mit Mitte 40, ist jetzt Finanzjournalist. Und er sagt, er bereut es auch nicht, aber Karrierebrüche werden in Deutschland immer noch als etwas Negatives erfunden. Was ist mit diesem äußeren Stigma? In angelsächsischen Ländern ist es durchlässiger. Wie schwierig ist es in Deutschland immer noch, wenn man sich nicht für die Selbstständigkeit entscheidet, sondern...
Also ich glaube, das stimmt nicht. Wir haben ja den größten Außenminister aller Zeiten schon gehabt, Herrn Fischer, der nicht mal Abitur hatte, der seine Lehre als Fotograf abgebrochen hat. Das ist schon eine Weile her, 66. Die Älteren unter den Hörern werden sich daran erinnern. Dann war er kurzzeitig Taxifahrer und Buchhändler und hat es dann immerhin zum ersten grünen Minister gebracht. Aber man muss sagen, das Ganze fing schon viel früher an. Also der... Selbst Martin Luther war nicht von Anfang an Mönch, sondern vorher Jurist. Und hier der Stadtheilige Tommy Engel von den Blackfoes war früher Schornsteinfeger.
Aber den äußeren Stempel, den man braucht, wie sehr ist das? Wann? Ja, genau.
Ja gut, den äußeren Stempel, den man braucht. Ich glaube schon, dass man sich davon so ein bisschen loslösen muss. Jedenfalls, ich sag mal von, wenn es so eine Unterscheidung gibt, den Mainstream-Leuten. Aber ich habe mich tatsächlich auch an denen orientiert, die es gemacht haben. Tatsächlich Joschka Fischer, der erst Taxifahrer war, dann Außenminister. Ich habe geguckt, der Beikircher, ja. Mein Gott, der war auch A15, ja, in der, ich glaube, Strafvollzugsanstalt, ja. Das wäre ein Verlust für die ganze Welt gewesen, wenn der nicht auf die Bühne gegangen wäre, ja. Das waren totale Inspirationen für mich und, ich habe mich dann eben an solche Leute gehalten. Ja, ich habe von Vorbildern gelernt und was für mich auch nochmal wichtig war, zu gucken, wer unterstützt mich. Ja? Also wer erkennt mich da in dem, was ich wirklich will? Und denen habe ich dann versucht, mehr Gewicht beizumessen. Und das war auch mein lieber jetziger Mann, bei dem ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Und wie gesagt, ich kann nur jetzt sagen, mein ganzes Umfeld unterstützt mich. Das ist toll. Man muss den Leuten vielleicht auch manchmal ein bisschen Zeit geben.
Lassen wir noch Frau Woborschil zu Wort kommen. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Namen verunstaltet habe. Sie sind auch einen mutigen Schritt gegangen. Erzählen Sie mal.
Hallo, Stefanie Woborschil ist mein Name.
Jetzt haben wir den richtigen Namen. Danke.
Genau. Ich habe mich auch ganz umentschieden, nachdem ich immer studieren wollte. Ich komme aus einer eher bildungsfernen Familie. Bin ich da nie so richtig angekommen. Ich habe Soziologie und Philosophie studiert, bin auch sehr dankbar, bin dann an der Uni gewesen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und jeder, der die Uni mal von innen gesehen hat, weiß natürlich auch, wie schwierig das ist, gerade mit zwei kleinen Kindern. Und dann war ich auf einer Jobmesse und habe ein Bild von einem Schinken gesehen und bin zu der Dame hingegangen und gesagt, Schinken, Fleisch, ich wollte schon immer Fleischerin werden. Und dann sagte die Personalerin, ja, werden Sie doch Fleischerin bei uns. Ja, ich bin über 30, ich kann doch hier nicht mit zwei kleinen Kindern. Doch, machen Sie das. Und ich habe das gemacht und ich bin unglaublich dankbar für diese Chance, die ich hatte. Ich habe jetzt meinen Traumberuf gefunden. Ich bin im Handwerk, ich kann mit meinen Händen arbeiten. Ich freue mich darüber, dass ich das machen durfte.
Und das kommt rüber, wir hören das durch. Hat es Sie jemals beschäftigt, dass Sie nicht im akademischen Bereich geblieben sind? Haben Sie das jemals als Makel empfunden oder wurde das rückgespiegelt?
Im Gegenteil. Also was auch eben schon angesprochen wurde, ich habe, glaube ich, auch ganz viel Einfluss auf meinen Bekanntenkreis, der nach wie vor aus 90% Akademikern besteht, die jetzt alle da sitzen, wollen wir nicht doch noch was anderes machen. Eine Freundin von mir macht ein Zweitstudium und entwickelt sich weiter. Und überhaupt habe ich den Eindruck, dass das wichtig ist, das zu machen, was man möchte. Ganz egal.
Und es ist ganz interessant zu sehen, wie viele Jobwechsler es tatsächlich gibt aus dem akademischen Richtung Handwerk. Ja. Also ich habe eine Menge Leute, die kommen, die haben Betriebswirtschaft studiert oder Germanistik oder und sagen, am Ende des Tages würde ich ganz gern sehen, was ich gemacht habe.
Absolut.
Und interessieren sich dann für, wir haben Sebastian ganz am Anfang gehört, kochen.
Ja.
Oder andere Lebensmittelbereiche, Winzer, Brauer, Fleischer, Bäcker. Man muss ja sagen, es gibt kein Land, was so eine große Handwerkstradition hat wie Deutschland.
Ja.
Das heißt, die Leute sitzen an ihrem Schreibtisch, sind Controller bei einem Mobilfunkunternehmen und denken sich, kann das alles gewesen sein? Ich will was Sinnvolles machen.
Ja.
Und was, wo ich abends gucken kann, das hier habe ich gemacht. Und es riecht gut und es schmeckt gut und die Leute sind happy. Also es ist ganz interessant zu sehen, wie stark das Handwerk ist, oft gegenüber, sag mal, eher akademisierten Bereichen.
Ja, genau. Und auch von wegen Familienfreundlichkeit und so weiter. Bei diesen Akademikerberufen, freien Berufen, was auch immer, nimmt man ja doch die Arbeit oft mit nach Hause oder hat das Gefühl, nicht fertig zu werden oder. Ich gehe hin, ich stempel ein und ich stempel aus und bin fertig. Das ist auch schön.
Und zu diesem Thema Stigma, also ich finde es jetzt ehrlich gesagt wahnsinnig interessant selber, wie viele Leute sich hier melden, sagen, dass sie einen Berufswechsel hinter sich haben. Ja, viele Beamte interessanterweise auch. Und vielleicht müssen wir auch einfach mehr damit rausgehen, damit es eben kein Stigma mehr ist, dass wir auch so einen Sinneswandel richtig in Deutschland hervorrufen und sagen, Mensch, wir sind eigentlich cool, ja, dass wir es uns getraut haben, das, was gemacht haben. Und vielleicht ist die Sendung hier dafür ein guter Anlass.
Danke, Frau Robaschi.
Ja, einen schönen Tag, danke auch.
Danke, es hört sich nach einer echten Mutmachsendung an. Noch ein paar Zitate, wir können gar nicht mehr alle zu Wort kommen lassen. Wir haben Nicole Niemuth da, die sagt, sie war früher Masseurin, musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, musste pausieren und hat mit 58 Jahren eine Ausbildung zur Lokführerin begonnen und ist glücklich, ist im Schichtdienst, ist glücklich und grüßt uns aus Brandenburg. Es geht ja auch ein bisschen, worauf ich noch hinaus will, ist, wo holt man sich den Rat? Wo holt man sich die Unterstützung? Wenn man zum Arbeitsamt geht, wird man vielleicht nicht so umfassend betreut. Aber jetzt zum Beispiel bei Ihnen, Frau Glaubitz, wir haben nur noch wenig Zeit. Aber wenn ich mich von Ihnen beraten lasse, weil ich jemanden will, der ausführlicher auf mich eingeht, wie viel kostet das Paket? Das ist ja erstmal eine Investition.
Es kostet so viel wie ein iPhone.
Kann ich es noch ein bisschen konkreter haben? iPhone 10? Oder 5.
Dazwischen. Nein, aber man muss mal sagen, also in aller Regel, mit den Ausnahmen der Leute, die es selber können, aber in aller Regel, eine gute Berufsplanung hat sich innerhalb von einem Jahr amortisiert. Also bevor ich irgendeine schrottige Weiterbildung mache und dafür 10.000 Euro ausgebe, würde ich mal lieber schön zum Berufsberater gehen und das mal alles schildern, mir auch was sagen lassen, ja, das ist gut oder mach das vielleicht anders und ich verspreche, dass man das Geld ganz schnell wieder raus hat.
Kerstin Stromberg, kurz, wer hat Ihnen den wichtigsten Rat gegeben und den Rücken gestärkt?
Naja, also rauszufinden, was ich wirklich machen möchte, das war tatsächlich damals meine Trainerin, ein Coach, die gesagt hat, Kerstin, überall, wo du bist, wird diskutiert, mach doch mal ein Moderations- oder ein Forum, ein Diskussionsforum. Bing, ja, ich war total happy und ja, wie gesagt, diese Leidenschaft auch tatsächlich den Dialog, den guten Dialog voranzubringen, das ist geblieben. Also das war da tatsächlich der wichtigste Impuls und ansonsten waren es viele Einzelne, die gesagt haben, wie gesagt, wir sehen dich da, mein inneres Gefühl, also eine Mischung von vielen lieben Menschen, die genau hingeguckt haben, was ich will.
Und die Leidenschaft, die haben wir heute ganz oft in dieser Sendung gehört, von ganz vielen leidenschaftlichen Menschen, die umgestiegen sind, weil sie ihren neuen Beruf lieben. Danke für an alle, die mitgemacht haben. Sebastian Drag war uns zugeschaltet aus Hamburg, jetzt Koch, früher Banker. Kerstin Stromberg-Malmann haben Sie gerade gehört, früher Bundesbeamtin, jetzt Moderatorin. Und Uta Glaubitz, selbstständige Berufsberaterin. So, hier geht es jetzt gleich um Jazz bei Corso und es geht um eine Jazzrevolution in London. Bernd Lechler moderiert. Bleiben Sie dran, es ist sehr interessant. Ich bin Sandra Pfister. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss.